Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Gibt es noch Rettung für die Finanzbranche? Kommt jetzt bald die allgemeine Rezession? Und was kann gegen solche Entwicklungen getan werden? Wir stellen die Fragen Jan Poser. Jan Poser ist Chefökonom der Bank Sarasin und Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Jan Poser, das Nein des Repräsentantenhauses gestern zu diesen 700 Milliarden kam einigermaßen überraschend. Man hat allgemein damit gerechnet, das würde durchgehen irgendwie. Es ist in den Vereinigten Staaten und auch in Japan die Börse abgestürzt. Ist das der logische Konsequenz daraus?
Ja, ich denke schon, dass die Börse hier die Politiker ein bisschen abstrafen musste und ihnen zeigen musste, dass das wahrscheinlich eben übertrieben war, dass die Politiker sich offenbar zu wenig um das globale Finanzsystem kümmern und die Dramatik der Lage schon klar zu machen. Ich denke, da haben die Anleger dementsprechend panisch reagieren müssen und ich denke, die Dramatik der Situation ist jetzt allen bewusst.
Sie haben jetzt zwei Begriffe verwendet, abstrafen, das setzt ein Denken voraus, man entscheidet etwas, macht das nachher und dann haben Sie Panik verwendet. Was ist es jetzt? Welches von beiden?
Ja, es ist beides. Die Anleger sind ja heterogen, also es gibt ganz verschiedene Anleger, aber was man sicherlich sagen muss, ist, dass es mit einem Abstrafen beginnt, also zuerst dass bestimmte informierte Institutionen Anleger, zum Beispiel Hedgefonds etc. Reagieren und am Schluss kann es dann zu einer Panik werden, wenn andere Händler, vielleicht auch Privatanleger folgen, dann kann es zu solchen Panikzuständen kommen und das sind dann aber auch Übertreibungen nach unten, muss man sagen.
Ist denn für Sie überhaupt und für andere Leute in Ihrer Funktion als Chefökonomen irgendwie klar, wer dann auch handelt an den Vereinigten Staaten, an den Börsen? Sind das Spekulanten mit großen Paketen oder sind die kleinen Leute überhaupt noch da oder sind die längstens ausgestiegen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Nein, ich denke, das Gros der Anleger ist nicht ausgestiegen. Wenn man sich die Volumen, die gehandelt wurden in den letzten Tagen betrachtet, dann sind das gar nicht so hohe Volumen. Das bedeutet, das sind einige wenige Anleger oder institutionelle Anleger eben, die da gehandelt haben und den Markt sehr stark bewegt haben. Das Gros der Anleger sitzt eigentlich noch drin in den Aktien.
Und das sind dann auch eiskalte Spekulanten, die genau überlegen, mit dem erreiche ich das und hole so das Geld rein, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, eiskalte Spekulanten sind es nicht. Es ist trotzdem natürlich letztendlich reaktiv. Aber ich denke, die Situation, also die Reaktion hat schon klar gemacht, dem Kongress klar gemacht, dass diese Situation dramatisch ist und dass jetzt etwas anderes gebracht werden muss, ein Ersatz für diesen Plan.
Die haben jetzt während der südlichen Neujahrszeit nachzudenken. Die europäischen Börsen, die haben zwar die Schweizer hat tief begonnen, ist aber im Plus jetzt, interessiert es das nicht oder ist das als nervös zu beurteilen? Wie ist denn das?
Nein, ich denke, wir haben schon gestern den Anfang gesehen, da sind ja die Schweizer Börsen auch eingebrochen und auch die anderen europäischen Börsen, da ist viel vorweggenommen worden. Allerdings muss man sagen, es wird ja nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das muss man einfach auch sehen und inzwischen nach diesen Panikzuständen, die wir gestern an der Wall Street gesehen haben, ist auch ein bisschen Nüchternheit schon reingekommen, wo man sich darauf vorbereitet, was könnten denn die nächsten Optionen sein?
Das heißt mit anderen Worten, man kann auch für die Vereinigten Staaten mit Käufen rechnen, weil jetzt die Ware billiger ist, man holt das wieder rein und macht einen Schnitt damit für die nächsten Tage.
Ja, ich denke, das ist sicherlich hier möglich. Ja. Normalerweise gibt es nach solchen panikartigen Abstürzen ziemlich klare technische Erholungen und davon gehen wir auch diesmal aus.
Und wenn man das Ganze nur noch inhaltlich anschaut, der Absturz dieses Programms, eben der politische Absturz, und die Reaktion der Börse darauf heißt, dass auch Jan Poser, dass aus ökonomischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht, das Programm tatsächlich geholfen hätte? Oder kann man diesen Schluss nicht daraus ziehen?
Nein, den Schluss kann man daraus nicht ziehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es geholfen hätte, wenn es gekommen wäre. Und ich denke, es ist ja auch noch nicht tot. Also es kann nochmal überarbeitet werden. Am Donnerstag könnte es nochmal ins Haus kommen und nochmal abgestimmt werden drüber. Ich gehe sogar davon aus, dass es kommt. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass dieses Programm helfen würde, weil es eigentlich das Grundproblem jetzt angeht. Vorher haben wir die ganze Zeit ein Doktorieren an Symptomen gesehen. Und jetzt steht wirklich die Kur, die Heilung eigentlich an mit diesem Programm, nämlich dass man das Vertrauen in das Finanzsystem zurückbringt.
Aber die Art und Weise, wie dieses Vertrauen zurückgebracht werden sollte, ist ja umstritten. Es gibt ja eine Methode, die Gießkanne, also in diesem Fall Aufkaufen von Papieren, wie er sie immer anbietet. Andere sagen, zum Beispiel der St. Galler Professor Ammann gestern im Fernsehen, man soll nicht Papiere kaufen, sondern Firmen stützen und Aktien übernehmen und so Geld reinbringen. Sind zwei grundsätzlich verschiedene Strategien, kommt das gar nicht so drauf an? Oder sind sie ganz klar für das eine oder das andere?
Nein, ich denke, das sind komplementäre Strategien. Was ganz klar ist, es muss einerseits müssen diese Wertpapiere mit diesen Hypotheken, die ja gerade die Quelle der Unsicherheit sind, von den Büchern der Banken kommen. Und das könnte man schaffen, indem man so ein Paket auflegt und das Ganze aufkauft. Ich würde es auch nicht bezeichnen als Gießkannenprinzip. Es ist eher so, diejenigen, die solche Papiere haben, sollen sie dann gefälligst sozusagen loswerden und dadurch eben werden auch diese Banken abgestraft, weil die ja diese Papiere ja zu einem niedrigen Preis übernommen
werden. Also weil sie abgeschrieben haben, der Verlust ist schon gemacht.
Richtig, ja. Genau. Und deswegen ist es, ja, bei manchen ist es nicht, vielleicht nicht vollkommen abgeschrieben, die würden dann noch zusätzliche Verluste machen. Also insofern ist es nicht Gießkannenprinzip, sondern es straft dann schon diejenigen, die mit diesen Papieren gehandelt haben. Die zweite Sache ist die Rekapitalisierung der Banken. Da gehe ich völlig mit Herrn Ammann einig, dass das eigentliche Problem ist, dass wir eine Rekapitalisierung des Bankensystems brauchen. Die Frage ist bloß, soll der Staat das übernehmen? Sollen wir hier eine massive Verstaatlichung aller Banken im System zulassen? Und ich denke, die bessere Variante wäre eben die Quelle der Unsicherheit von den Bankbüchern zu nehmen und dann den Banken die Möglichkeit zu geben, sich zu rekapitalisieren, zum Beispiel im Nahen Osten oder im Fernen Osten Kapital aufzunehmen. Das wäre ja dann möglich.
Heißt dann, die Alternative ist, soll der eigene Staat rekapitalisieren oder soll ein Staatsfonds aus Südostasien das machen, wie das bei der UBS der Fall war? Was ist denn Hans was Heire heißt das bei uns, oder? Ist das nicht der Fall?
Nein, ich denke, das wäre schon etwas anderes, wie wir das bei AIG, also dieser großen Versicherung in den USA gesehen haben, wo der Staat jetzt 80% hat. Das bedeutet, dieser Konzern ist eigentlich, das ist ja so ein riesiges Ding, was sozusagen mit der Swiss Re vergleichbar ist, ist jetzt im Besitz des Staates zur Mehrheit. Während das, was die Staatsfonds machen, das ist letztendlich strategisches Investment, aber nur Teile davon und die haben ja auch noch nicht wirklich Kontrolle über die Unternehmen genommen und die Unternehmen bleiben auch privat. Und das ist eigentlich einerseits die bessere Variante. Ich meine, die Banken können auch das Kapital natürlich bei privaten Anlegern sich besorgen. Eben die Frage ist, wer das Kapital gibt. Aber die Leute geben eben das Kapital nur, wenn Sicherheit im Bankensystem herrscht, wenn das Vertrauen zurückkehrt. Und das Vertrauen kann nur zurückkommen, wenn diese Hypothekenpapiere, diese angeschlagenen, von den Büchern kommen. Und das ist jetzt der wichtige Schritt, der notwendig ist.
Der müsste gemacht werden. Eilt das eigentlich sehr oder kann man da noch 10 Tage warten? Ist es dramatisch, dass es jetzt abgelehnt worden ist gestern?
Ich denke, es eilt aus zwei verschiedenen Gründen. Einerseits fundamental ökonomisch und andererseits auch markttechnisch. Markttechnisch, weil sozusagen solange dieses Vertrauen, der Mangel an Vertrauen da ist und die Angst ist sozusagen, dass noch eine weitere Bank pleite gehen könnte, dass dann tatsächlich auch so krisenartige Zustände dazu führen könnten, dass auch gute Banken in Illiquidität reinkommen. Deswegen eilt es auf der markttechnischen Seite, aber sicherlich auch auf der fundamentalökonomischen Seite ist es sehr wichtig, weil die Finanzierungskosten der Unternehmen sind inzwischen auch für gute Unternehmen sind sehr hoch und es stehen viele Refinanzierungen an. Das wird sicherlich Würde aufs Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr drücken, wenn hier nicht bald Abhilfe geschaffen wird.
Aber diese Woche, die so ungefähr absehbar ist im Moment, das kann sich jeden Tag ändern, die würde noch so knapp reingehen.
Ja, nein, es geht hier nicht um 1-2 Wochen, aber es muss eine Lösung bis Ende des Jahres sicherlich
Die haben so viel Zeit.
Nein, also ich würde sagen, Lösung jetzt insgesamt mit dem Aufkauf der Wertpapiere. Also es muss dann auch durchgeführt werden, diese Lösung.
Ist es denn so, also das Programm wurde im Rahmen dieser Verhandlungen im Parlament, im amerikanischen, teilweise sehr stark verändert. Haben denn die Politiker das verschlimmbessert?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es sind einige Sachen noch reingenommen worden, dass man dann später noch weitgreifende Regulierung Steuerung machen möchte, das, denke ich, ist absolut legitim für den Steuerzahler. Auch für den Steuerzahler war natürlich notwendig zu wissen, dass nach 5 Jahren die ganze Geschichte nochmal angeschaut wird und die Profiteure von diesem Programm dann vom Präsidenten zur Kasse gebeten werden. Das war auch ein Punkt, der nachgebessert wurde. Insofern würde ich sagen, gab es keine wirkliche Verschlimmbesserung. Und eigentlich war es ein Erfolg der Repräsentanten, also der Republikaner im Repräsentantenhaus. Deswegen wundert es mich auch, dass das dann abgeschmettert worden ist.
Das ist für Sie nicht verständlich im Moment.
Nein, es ist nur in dem Sinne verständlich, dass natürlich niemand seine Unterschrift darunter setzen möchte in Zeiten eines Wahlkampfes. Da will man natürlich zeigen, dass man auf der Seite des Steuerzahlers, auf der Seite des der freien Marktwirtschaft steht. Und in Amerika ist das ja so, dass eben die Unterschrift unter das Paket eben von jedem Einzelnen ersichtlich ist in seinem Wahlkreis.
Da haben viele Nein gestimmt in der Hoffnung, es werde insgesamt angenommen und sind jetzt selber etwas überrascht, was da rausgekommen ist, vermutlich.
Richtig, das ist wahrscheinlich die Tatsache. Und deswegen ist auch die Frage, ob eine zweite Abstimmung darüber nicht ein anderes Resultat bringen würde. Das sei hier mal hingestellt.
Das werden wir dann sehen, am Donnerstag vielleicht oder so. Nun ist die Krise ja in Pose nach Europa rübergeschwappt. Gestern sind, glaube ich, 3 Banken zusammengeklappt, mehr oder weniger. Heute wieder eine. Das Domino hat jetzt angefangen und die NZZ schreibt von einer neuen Qualität der Krise. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Und wenn ja, was ist die neue Qualität?
Ja, es gibt in gewisser Weise schon eine neue Qualität der Krise. Gut, das eine muss man sehen, dass das eine weltweite Krise ist, in dem Sinne, dass diese ganzen Hypothekenpapiere natürlich in der ganzen Welt verkauft worden sind und dass genauso viele Abschreiber in den USA wie in Europa stattgefunden haben. Dass es jetzt eine neue Qualität dazu kommt, das ist jetzt nach dem Bankrott der Investmentbank Lehman, wo man eben gesehen hat, dass die US-Notenbank jetzt nicht alles stützt und jede Bank unterstützen würde, was dazu geführt hat, dass sich sozusagen natürlich Banken auch ihre Geschäftspartner genau aussuchen und einige Banken dann wegfallen, die eben als dubios oder so angesehen werden. Und da sind natürlich zum Beispiel diese isländische Bank oder auch in Belgien die Fortis, die sind dann sehr stark unter Druck gekommen, weil man da wusste, da könnte etwas sein. Und ja, aber dann ist die Bank eben kollabiert, ja.
Man redet auch davon, dass die Immobilienkrise in Europa angekommen sei. Von Spanien weiß man das seit längerem. Da wurde zu viel und zu teuer gebaut und zu hoch belehnt. Irland und England ist offenbar gleich. Könnte denn sowas in der Schweiz auch wieder passieren? Ich habe den Eindruck, im Moment ist das hier kein Problem.
Ja, wir haben uns die Immobilienpreise auch mal angeschaut in der Schweiz und eigentlich muss man sagen, nach der Immobilienkrise, die Schweiz hatte ja in den 90er Jahren eine Immobilienkrise, seitdem sind die Häuserpreise erst gefallen und danach gar nicht mehr so stark gestiegen. Nein, in der Schweiz ist es, glaube ich, sicher mit den Immobilien.
Und haben Sie den Eindruck, dass die europäischen Staaten und die EU, die das irgendwie zusammenfasst, gewappnet sind, wenn das noch so weitergeht? Oder haben die nicht die nötigen Instrumente und die Aufmerksamkeit, auf diese Krise, die jetzt angekommen ist, zu reagieren?
Ja, das muss man sicherlich so sehen, dass die USA eine bessere Möglichkeit haben zu reagieren, weil sie sozusagen ein integrierter Staat ist. Die EU hat, vielleicht auch Gott sei Dank gesehen, keine zentrale Finanzbehörde. Das führt aber dazu, dass eben auch diese zentrale Finanzbehörde nicht einfach vorpreschen kann und agieren kann. Aber was man sieht, ist verschiedene Ansätze, die in den einzelnen europäischen Staaten gefahren werden. Eben in den Benelux-Staaten haben wir gesehen, dass der Staat einschreitet und Aktien direkt kauft, aufnimmt von den Banken. In Deutschland haben wir gesehen, dass das Finanzministerium dann die privaten anderen Banken dazu bringt, mit einzuschreiten, mit Geld zu geben. Das sind die beiden möglichen Ansätze, die wir wahrscheinlich auch in solchen Banken krisenhaften Zuständen dann sehen werden und warum es dann letztendlich aber trotzdem nicht zu einem Schaden für die Anleger führt.
Das heißt, es sind die nötigen Verordnungen gemacht und die entsprechenden Akteure, die machen das, was sie müssen. Und in der Schweiz, wie sieht es denn da aus? Wir haben auch 2 so große Banken und bei der einen gibt es wöchentlich wieder Fragezeichen, ob das nicht vielleicht etwas schwierig sei.
Ich denke, auch in der Schweiz würden diese Ansätze gefahren. Das ist natürlich die
auch
Frage,
wenn der Herr Merz, der jetzt krank ist, sagt, das machen wir nie.
Ja, das sagt Herr Merz vielleicht an einem Punkt, aber ich denke, letztendlich besteht doch eine implizite Garantie, dass hier nicht ein privater Anleger eben für die Verluste Küste irgendwo in London und Amerika gerade stehen muss. Was natürlich dann aber passieren wird, ist sicherlich, dass die Regulierungen verschärft werden. Und das ist dann auch richtig so, dass dann im Nachhinein eben sowas, also Leute, die das verursacht haben, sicherlich zur Kasse gebeten werden. Das werden sie auf jeden Fall sehen, dass die Regulierungen verschärft werden.
Die Frage, ob sie so viel haben, um diese Schulden zu bezahlen. Nun ist die andere Sache, die Bank Wachovia, die jetzt aufgekauft worden ist, de facto untergegangen. Von der haben wir noch vor 14 Tagen gesagt, dass sie allenfalls eine andere retten könnte. Jetzt ist sie selber zum Opfer geworden. Die Dinge ändern sich offenbar sehr, sehr rasch. Die UBS. Könnte das der auch passieren?
Nein, das denke ich nicht. Ich meine, bei Wachovia und Washington Mutual und diesen Banken in den USA, die sind sehr stark in diesem Hypothekengeschäft engagiert gewesen. Insofern ist es natürlich auch so, dass die Sorge der Anleger, die dann ihr Geld abgezogen haben, berechtigt war. Aber auch dort, wie gesagt, ist ja kein privater Anleger jetzt durch den Bankrott zustande gekommen.
Also keine Kontoinhaber, aber die Aktionäre schon, oder?
Ja, die Aktionäre sind natürlich, und das ist ja auch richtig so, die wollten ja auch das Risiko von diesen Institutionen oder das Risiko nehmen und die Gewinne von diesen Gewinnen profitieren von dieser Institution, ist ja auch richtig, dass die Aktionäre da abgestraft werden. Aber die Privateinleger, darum geht es, nicht, dass die nicht hier abgestraft werden für so etwas. Und da steht der Staat dann letztendlich, wie wir gesehen haben, doch bereit.
Also Irland hat jetzt heute beschlossen, für gewisse Zeit vollumfänglich zu garantieren. Bei der Schweiz sind es 30.000 Franken. Ist das oder wäre das eine gute Maßnahme, auch für die Schweiz zu sagen, wir garantieren irgendwie sämtliche Spareinlagen, beliebig in der Höhe?
Das wäre sicherlich eine Maßnahme. Allerdings schätze ich die Situation nicht so dramatisch ein, als dass man das machen müsste. Irland ist durch einen Boom gegangen in den letzten Jahren und hat dadurch vielleicht auch ein paar faule Banken oder faule Kredite auf den Banken gehabt. Das ist in der Schweiz sicherlich nicht da. Die UBS Schweiz ist so gut aufgestellt, dass das an sich nicht notwendig ist.
Also Sie würden sagen, Jan Poser, in der Schweiz ist von der Politik her, Regierungen, Nationalbank, alles vorgekehrt, was im Moment vorzukehren ist, und gelegentlich wird dann die Bankenkommission, die in die Finanzmarktbehörde integriert wird, dafür sorgen, dass noch genauer hingeschaut wird.
Das denke ich auf jeden Fall. Es gab die wichtigste Vorkehrung, ist sicher, dass die Eidgenössische Bankenkommission hier in der Schweiz gerade auf die Kapitalisierung der Banken ein besonderes Auge hat und besonders scharf in Maßstäbe setzt. Ich denke, da ist schon sehr viel gemacht worden von den Behörden und deswegen wird es auch nicht so passieren.
Und noch mehr angekündigt. Jetzt haben solche Krisen zur Folge im Allgemeinen, dass ein Konzentrationsprozess stattfindet. Die faulen Eier fallen weg, die Mittelprächtigen auch so halbwegs, und die Starken, die werden stärker, weil sie die faulen Eier, die guten Dinge aufhauen können, die Konzentration wächst. Da hat vor 50 Jahren ein abtretender Präsident vor einem militärisch-industriellen Komplex gewarnt in den Vereinigten Staaten, der zu viel zu sagen habe. Wenn jetzt die Banken in den Vereinigten Staaten noch mehr konzentriert werden, werden die Vereinigten Staaten von der Wall Street her regiert in Zukunft?
Das ist sicherlich ein Horrorszenario, was adressiert werden muss von den Behörden. Aber ich denke eben genau, die Behörden wissen genau, dass nach diesem Hilfspaket, wenn dieses Hilfspaket so durchkommt und diese Institutionen so unterstützt werden, dass die eben dann auch an die Kandare genommen werden und so und reguliert
die das?
Werden.
Kann man diese Riesen bändigen?
Doch, das kann man auf jeden Fall. Viele dieser Riesen eben sind ja durch staatliche Interventionen aufgekauft worden, haben teilweise staatliche Garantien und dadurch Mitspracherechte des Staates mussten sie hinnehmen. Und doch, ich denke, das ist auf jeden Fall, das ist übrigens auch ein Teil dieses Paulsen-Plans gewesen, dass da verstärkte Mitspracherechte des Staates in diesen Konzernen ist. Und die können natürlich auch drauf, also dann kann der Staat drauf pochen, dass diese Konzerne gesplittet werden und abgetrennt werden.
Und die Politiker, die gestern Abend diese Sache fürs Erste vergeigt haben, die werden das schaffen, die zu kontrollieren. Trauen Sie denen?
Doch, ja, ich denke letztendlich, doch traue ich den USA doch einige Wandlungsfähigkeit zu. Das muss man hier ganz klar sagen, dass die USA trotzdem in den letzten Jahrzehnten bewiesen haben, dass sie ein sehr anpassungsfähiges System haben. Auch wenn wir hier vor einer Epochenwende stehen, muss man natürlich sagen, auch diese Epochenwende werden die USA dann irgendwann gemeistert haben.
Die Epochenwende von was zu was?
Ja, eine Epochenwende letztendlich von diesen globalen Investmentbanken, die jetzt ja eingestampft worden sind und sich in eine normale Banken umwandeln mussten. Und diese Zeit vielleicht der Golden Boys ist letztendlich doch ein wenig vorbei, das muss man sagen, ja.
Nun, es scheint, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie den Eindruck haben, dass diese Finanzkrise so irgendwie in den Griff zu bekommen ist, irgendwie in den nächsten, vielleicht nicht Wochen, aber Monaten. Aber viele Leute haben Angst, dass danach die Rezession kommt. Die KOF hat gestern, die Konjunkturforschungsstelle der Schweiz, hat für nächstes Jahr mit einem Wachstum von 0,3% gerechnet. Das ist praktisch Stagnation. Der Absturz der Rezession ist ganz nah. Die CS heute mit 1% sind etwas optimistischer. Kommt bald die nächste große Rezession in der ganzen Welt?
Also was man auf jeden Fall sagen muss, es gab schon sozusagen eine Rezession im ersten Halbjahr. Davon gehen wir aus in den USA. Und diese Rezession ist auch auf Japan übergeschwappt. Das sehen wir auch inzwischen in den Daten. Und bei Europa ist immer so, das folgt immer mit 6 Monaten Verzögerung. Und da gibt es dann also wir sehen auch eine starke Verlangsamung in der Schweiz voraus, jetzt hier im zweiten Halbjahr. Es könnte auch eine milde Rezession herauskommen, wie das die Konjunkturforschungsstelle der ETH hier prognostiziert. Das Risiko ist sicherlich da, aber worüber wir eigentlich reden sollten, ist, dass eben in den USA gibt es jetzt inzwischen einige Stabilisierungsanzeichen, eigentlich in der realen Wirtschaft, muss man sagen, aufgrund auch der fiskalpolitischen Programme. Und wenn jetzt aber keine Abhilfe für diese Finanzkrise geschaffen wird, dann würden wir im Jahr 2009 nicht nur wieder eine Verlangsamung haben, sondern eine wirkliche tiefe Rezession. Und dann würde die natürlich auch bei uns 6 Monate später ankommen und da müssten wir uns natürlich schon dann warm anziehen. Also deswegen betrifft uns das ganz fundamental, was da in den USA passiert.
Also der Vergleich wird da immer gezogen, der Finanzkrise mit den 29-30, wo Banken reihenweise zusammengekippt sind und nachher hat man jahrelang eigentlich bis zum Krieg eine Weltwirtschaftskrise und der Krieg hat das dann aufgefangen und die Ängste, dass das wiederum passieren könnte, die sind präsent, oder? Ist das, halten Sie das für unmöglich? Oder?
Ja, aber das halte ich für vollkommen unmöglich. Übrigens ist Herr Bernanke, also der US-Notenbankchef, hat seine Doktorarbeit über diese Krise damals geschrieben und herausgekommen ist letztendlich, dass die Behörden falsch reagiert hatten. Und er hat eben das genau studiert, wie man reagiert und eben anstatt eines Austeritätsprogramms muss man eben ein Stabilisierungsprogramm machen und das haben ja die Behörden schon längst gemacht. Also wie in den 30er Jahren wird es bei uns dann nicht aussehen. Also da haben die Behörden schon ganz klar ihre Hausaufgaben gemacht.
Und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, die wird also wieder das werden, was sie war. Die wird wieder wachsen, oder? Bleibt die ein Invalider?
Naja, 2010 wollen wir mal schauen, was raus eben. Ich denke, die USA sind anpassungsfähig. Allerdings der Ausblick für 2009 ist gedämpft und ohne das Programm noch gedämpfter. Eben eine Rezession ist sicherlich dann möglich. Aber wie gesagt, die ewige Rezession wird es dann auch nicht geben in den USA. Was aber klar ist, ist, dass die USA letztendlich natürlich die letzten 10 Jahre sehr profitiert haben durch diesen Immobilienmarkt. Und ein überhöhtes Konsumwachstum gehabt haben. Und das wird natürlich in den nächsten 10 Jahren dann nicht mehr der Fall sein.
Es wurde vor ungefähr 250 Jahren ein Buch geschrieben mit einem berühmten Titel, The Decline and Fall of the Roman Empire, also der Niedergang und Untergang des römischen Imperiums. Wird das nächstens so etwas in den Vereinigten Staaten geben?
Nein, das würde ich ganz sicherlich nicht sehen, eben weil das römische Reich doch zu kompliziert geworden war zum Schluss. Das war bei den USA, die ja auch relativ anpassungsfähig sind, ist das nicht der Fall. Aber ich wiederhole nochmal, es ist ganz klar, dass die USA als Hauptwachstumsquelle der Weltwirtschaft, als Hauptwachstumslokomotive in den nächsten 10 Jahren weniger eine Rolle spielen werden.
Aber Sie sind Optimist, weil Sie Optimist sind oder weil Sie Banker sind?
Nein, ich bin auch noch gar nicht optimistisch. Ich sehe für 2009 eine Wirtschaftsverlangsamung mit der Möglichkeit einer scharfen Rezession, wenn dieser Plan nicht kommt. Aber man muss dann genauso realistisch sein und sagen, es gibt dann auch eine Bereinigung in einer Rezession und einen Aufschwung über das Jahr 2010 hinaus.
Aber die Bremsspuren, die treffen die Leute, die Kleinen vor allem, die armen Kerle.
Es ist auf jeden Fall so, dass eben, wenn die Wirtschaft in eine Rezession geht, die Arbeitslosigkeit steigt. Und das trifft leider alle, kleine Leute, große Leute, alle zusammen.
Das soll man nicht vergessen in diesem Gespräch. Jan Poser, besten Dank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.